Fußballwissen macht Sieger. Lesen Sie die oberösterreichischen Nachrichten, tippen Sie mit beim großen Tippspiel und gewinnen Sie wie ein Profi. Nächtigungen im Hotel Falkensteiner, Napoleon Griller, Freistädter Bier Jahresvorräte, Jack the Ripperl und Pizzamann Gutscheine. Jetzt auf nachrichten.at/tippspiel.
Mehr WM. Die Fußball-Weltmeisterschaft. Live bei Servus TV und Servus TV an.
Es ist wieder Zeit für einen Matchplan und damit herzlich willkommen zur ersten offiziellen WM-Folge der Fußballsendung der Oberösterreichischen Nachrichten. Denn jetzt geht's richtig los. Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, in Kanada und Mexiko startet. Und alles, was wir darüber wissen müssen, das weiß mein Kollege und Sportredakteur, ausgewiesener Fußballexperte. Hallo Günther.
Hallo.
Mayhofer, ergänzend. Günther, die einfachste Frage zum Einstieg: Wer wird Weltmeister?
Die blöde Antwort ist, der das Finale gewinnt. Ich kann es nicht sagen. Es muss immer noch gespielt werden. Natürlich, der Kreis der Favoriten ändert sich jetzt nicht so. Spanien und Frankreich sind von der individuellen Klasse her vielleicht den anderen ein Stück voraus, aber das muss nicht alles heißen. Argentinien schätze ich wieder stark ein. England wird mich wie jedes Mal enttäuschen, gehe ich davon aus. Ich habe Portugal gesehen gegen Nigeria, da gefallen mir viele Dinge, vor allen Dingen ist es schön zum Anschauen, aber ob das dann reicht und sonst alles, was darüber hinausgeht, wäre schon eine Überraschung. Dann kann man auch Deutschland mitnehmen, dann kann man auch, jetzt kommen wir schon auf richtige Dark Horses, kann man Norwegen mitnehmen, aber ich glaube, es wird eher bei den Erstgenannten bleiben.
Aber bei allem Respekt und Experte hin oder her, wir verlassen uns jetzt auf die nächste Generation und fragen nach bei den jungen Nachwuchsfußballerinnen und Fußballern der Union Käfermarkt aus dem Bezirk Freistadt. Wir haben die große Frage gestellt.
Wer wird Fußball-Weltmeister?
Österreich.
Spanien.
Frankreich.
Österreich.
Es funktioniert, glaube ich, nicht.
Ich glaube Spanien oder Frankreich, weil beide einfach einen guten Kader haben.
Argentinien.
Entweder ja, Frankreich oder England.
Österreich.
Österreich. Ich hoffe natürlich, Österreich wird gewinnen, aber realistisch wird Frankreich Weltmeister.
Frankreich.
Ich glaube Spanien.
Österreich.
Argentinien.
Ich glaube, dass Frankreich die WM gewinnen wird.
Ich glaube, Spanien wird gewinnen.
Frankreich.
Spanien.
Also ich schätze Spanien. Also ich finde, dass Spanien Weltmeister wird.
Also ich glaube Spanien oder Frankreich.
Was traust du Österreich für?
Mindestens Viertelfinale.
Viertelfinale oder wenn es Glück haben, Halbfinale.
Viertelfinale.
Ich glaube auch Viertelfinale.
Also sicher Viertel- oder Halbfinale.
Also ich glaube, dass sie ins Viertelfinale kommen, vielleicht ein Halbfinale.
Ich traue sie, dann schaut so, dass sie ins Halbfinale oder sogar schon ins Finale kommen.
Mindestens Viertelfinale und vielleicht sogar Halbfinale.
Halbfinale.
Ich glaube, dass Österreich ins Viertelfinale kommt.
Viertelfinale.
Viertelfinale.
Österreich erreicht was, glaubst du?
Halbfinale.
Ja, die Erwartungshaltung, die ist hoch, über die sprechen wir noch. Davor lass uns über die Neuerungen sprechen für diese Weltmeisterschaft. Da wird es ja Trinkpausen geben und zwar immer 22 Minuten nach Start jeder Halbzeit, 3 Minuten lang. Ich gehe davon aus, aufgrund der hohen Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit.
Darfst du davon ausgehen? Ich gehe eher davon aus, dass es Werbepausen sind. Logischerweise, wie wir die FIFA kennen, geht es nicht so sehr um die Gesundheit der Spieler, sondern es geht darum, den Gewinn zu maximieren. Und wenn man während einer Halbzeit auch noch Werbung verkaufen kann, dann ist das ein gutes Argument. Und die Trinkpausen ergeben einen Sinn, wenn es wirklich heiß ist, aber es wird auch zum Beispiel in Vancouver gespielt um 21 Uhr, da kann es 15 Grad haben. Ich glaube nicht, dass man da unbedingt nach 22 Minuten eine Trinkpause haben muss. Also das ist schon, ja. Oh, es gibt auch andere Orte, in Arlington zum Beispiel wird es heiß, in Mexico City wird es heiß sein, aber das ist nur vorgeschoben. Die Trinkpause ist schon sehr bewusst jetzt da in den USA, Mexiko und Kanada zum ersten Mal so richtig eingesetzt worden.
Was das für die Zuschauer bedeutet, das wissen wir, das wird nicht unbedingt erfreulich sein. Was passiert da für eine Mannschaft, wenn man das weiß? Der Spielfluss wird unterbrochen, der Trainer kann irgendwie neue Anweisungen geben.
Ja, das ist es. Stellen wir uns vor, eine Mannschaft hat gerade eine richtige Druckphase und spielt auf ein Tor hin und dann ist diese dreiminütige Pause. Das macht man ja oft. Taktisch geschickte Spieler bleiben dann liegen, um der Mannschaft eine Verschnaufpause zu geben bei einem kleinen Foul. Das ist jetzt eine automatische Pause. Kann natürlich für gewisse Trainer ein Vorteil sein, Trainer, die gut sind beim Coachen im Match, die dann in diesen 3 Minuten schnell eine Umstellung, eine Anpassung machen können, weil man da eben die ganze Mannschaft besammen haben kann und da seine neuen Inhalte mitgeben kann. Das ist ein Vorteil für die guten Trainer. Schlechtere Trainer werden halt Probleme haben, in diesem Viertel mehr oder weniger zu erkennen, was jetzt geändert werden muss.
Wir fassen zusammen ein bisschen einen Nachteil für alle Zuschauer da zu Hause auf der Couch, weil...
Oder? Warum kann man sich ein neues Getränk holen?
So gesehen schon, aber natürlich, Werbeunterbrechungen sind, glaube ich, für keinen Zuschauer so erfreulich.
Das war das Schöne eigentlich am Fußball, dass es in einer Halbzeit durchgegangen ist, ohne dass irgendwie so eine Werbepause mal drinnen war. Es hat sich dann schon eingebürgert, diese Splitscreens waren schon ab und zu sehen. Ja, jetzt gibt es halt wirklich eine Pause. Ich finde es auch nicht besonders gut, aber okay, warum das so ist, haben wir besprochen.
Kommunikativ ist ja die FIFA immer sehr bedacht, auf Fairness da Wert zu legen und alles ein bisschen ausgeglichener zu gestalten. Und da sind wir beim nächsten Thema. Es soll weniger Zeitspiel geben und schnellere Auswechslungen, weil sonst passiert was oder wie wird das auch geregelt sein?
Na, grundsätzlich ist es so, wir haben es jetzt schon gesehen, in der vergangenen Saison, wenn der Torhüter den Ball gehabt hat, fest in den Händen gehabt hat, dann hat der Schiedsrichter irgendwann gedeutet, dass er jetzt von 5 herunterzählt und dann muss der Ball weg sein. Ich kann mich in dieser Bundesliga-Saison an keine einzige Situation erinnern, wo dann daraus ein Eckball wurde. Also das wäre die Konsequenz gewesen. Das habe ich in dieser Bundesliga-Saison, ich kann mich zumindest nicht erinnern. Es wird auch bei der WM so sein, die Torhüter haben sich daran gewöhnt, jetzt kommt es halt neu dazu beim Abstoß und beim Einwurf. Auch da gilt wieder, es heißt jetzt nicht, wenn der Ball draußen ist, muss er in 5 Sekunden wieder im Spiel sein, sondern wenn alles bereitsteht, zählt der Schiedsrichter wieder herunter. Genauso ist es bei den Auswechslungen, da beginnt der Schiedsrichter dann irgendwann einen Countdown von 10 weg. Wenn der auszuwechselnde Spieler dann das Spiel bei 0 nicht verlassen hat, dann muss der eingewechselte Spieler bis zur kommenden Unterbrechung warten, bis er dann aufs Spielfeld darf. Also das ist mehr oder weniger die Strafe, dass du dann in Unterzahl weiterspielen musst.
Aber der VAR hat in diesem Fall nicht irgendwie neue Möglichkeiten.
Neue Möglichkeiten gibt es insofern, dass jetzt Gelb-Rot auch kontrolliert wird, also die zweite Gelbe, nicht die erste, sondern die zweite gelbe Karte wird kontrolliert. Neu ist auch, dass bei Eckbällen jetzt der VAR einen Check macht. Allerdings wird dafür nicht extra das Spiel angehalten, sondern der muss in dieser Schnelligkeit bis zur Ausführung des Eckballs oder des Abstoßes eben muss durchgeführt sein. Das ist mehr oder weniger ein stiller Check. Das heißt wiederum, wenn ich geschickt bin, werde ich bei einer strittigen Situation und mir wird ein Eckball zugesprochen, werde ich den Eckball sehr schnell ausführen, damit dann nicht ein Abstoß draus wird durch den VAR.
Und da sind wir ja schnell auch bei der Schiedsrichterkritik. Das, Günther, ist nicht erlaubt, wenn ein Spieler sich die Hand vor den Mund hält. Was genau heißt das?
Na, wir haben es ja erlebt bei Benfica Lissabon, gegen Vini Junior von Real Madrid, eine Beschimpfung und das machen halt Spieler halt, das ist schon in den Spielern drinnen, dass sie die Hand vor den Mund halten, kommt irgendwie aus dem amerikanischen Sport, aus dem American Football sieht man es zum Beispiel, dass die Trainer, wenn sie ihre Spielzüge ansagen, halten sich immer diese Spielkarte vor den Mund, damit der Gegner nicht Lippen lesen kann und das hat sich halt so eingebürgert, auch jetzt im Fußball unter den Spielern, auch wenn Spieler zum Beispiel bei Freistößen beisammen stehen, unterhalten sie sich auch hinter vorgehaltener Hand inzwischen. Ich glaube, das wird jetzt nicht geahndet werden, aber wenn zwei Spieler in Konfrontation sind und ein Spieler zieht sich entweder nimmt die Hand als Schild oder er nimmt das Trikot und tut es nach oben, damit man den Mund nicht sieht, das wird dann sanktioniert werden.
Schauen wir mal, wie oft das dann wirklich der Fall sein wird und wie groß die Umstellung für die Spieler.
Es ist wahrscheinlich eine Umstellung, weil sie das schon so gewohnt sind, dass sie die Hand vor den Mund halten. Aber in 90% der Fällen geht es ja nicht darum, den Gegner zu beschimpfen, sondern irgendwas untereinander zu besprechen, was geheim bleiben soll.
48 Mannschaften werden dabei sein. Curaçao, Usbekistan, Kap Verde und Jordanien das erste Mal dabei, weil Haiti, das weißt du natürlich, war schon dabei. 1974 in Deutschland, genau, gutes Quiz zwischendurch. Was macht diese Vielzahl an Mannschaften mit dem Niveau der Spiele?
Ja, eines ist klar, wenn jetzt nicht die besten 32, sondern die besten 48 dabei sind, dann wird das Niveau nicht steigen. Das Einzige, was mehr wird, werden die Spiele. Es sind jetzt 104, da sind wir wieder beim Thema. Mehr Spiele, mehr Geld. Es geht nicht darum, dass die FIFA schaut nicht auf die Spieler oder auf die Fans, sondern es geht um maximale Geldvermehrung. Und dass Vorrundenspiele gegen Jordanien, wie es Österreich gleich zuerst hat, kein großartiges Niveau zeigen werden, das ist klar. Ich weiß nicht, ob sich das Produkt da dann besser verkauft, wenn das Produkt eigentlich nicht gut ist. Also ich verstehe, was dahinter steckt, aber ich glaube nicht, dass diese Aufblähung dieser WM wirklich gut ist für den Fußball.
Aber die Menschen vor Ort, ob jetzt in Haiti oder Curaçao, die freuen sich natürlich darüber, da dabei zu sein. Also so wird es natürlich auch immer transportiert, dass das ein völkerverbindendes, weltweites Event ist. Runtergebrochen auf, ich sag mal, die Tore, wie viele da fallen werden, hat ja auch mit Attraktivität etwas zu tun. Rechnest du mit mehr oder weniger?
Also grundsätzlich, vorausschickend möchte ich sagen, wenn man allen eine Freude machen soll, dann spielt man überhaupt keine Qualifikation mehr, dann sind einfach alle dabei. Dann dauert es noch länger, dann hat man noch mehr Spiele. Es wird dadurch nicht besser. Ich glaube, es tut der Sache gut, wenn man zusammenschrumpft, das wird nie passieren. Aber ich glaube, dass das vorige Format ein gutes war, weil wir haben jetzt auch dieses Theater mit den besten 8 Dritten, die aufsteigen. Also, von den 48 Mannschaften steigen eh schon mal 32 auf. Also da wird wirklich nur das Schlechteste ausgesiebt. Und da haben wir einige Kandidaten, die halt dabei sind, weil eben das Format hergibt. Ich glaube nicht, dass das der Sache hilft. Ich gehe nicht von vielen spektakulären Spielen aus. Also wenn man sich die Ausrichtung von ganz, ganz vielen Mannschaften ansieht, dann geht es darum, sicher zu stehen, diszipliniert zu verteidigen und dann auf den Moment zu warten, an dem man den Gegner schnell überraschen kann. Das ist die Ausrichtung von ganz, ganz vielen Mannschaften bei dieser Weltmeisterschaft und das verspricht halt nicht besonders schöne Spiele.
Die Ausrichtung der Österreicher, die kennen wir jetzt unabhängig von den Temperaturen. Wir werden freilich versuchen, da sehr aktiv zu spielen, intensiv, schnell, rasch gegen den Ball zu spielen und die Erwartungshaltung, wir haben es von den Kindern gehört auch, die ist wieder sehr, sehr groß und gefühlt redet ja jetzt schon jeder über das 16-Finale gegen Spanien. Wie siehst du das?
Ich würde über überhaupt nichts reden. Ich würde mal über Jordanien reden. Das ist eine Pflichtaufgabe. Dann kommt die Kür gegen Argentinien und dann kommt das Spiel gegen Algerien. Und dann wird man sehen, ob es für 16-Finale reicht, von dem ich natürlich ausgehe, und wer dann der Gegner sein wird. Es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt noch dazu, wenn es ein 16-Finale auch gibt, das Turnier durchzutippen und dann drauf zu kommen, der spielt gegen den im Halbfinale. Es kommt garantiert anders. Es kommt garantiert ganz anders. Und deswegen will ich da gar nicht vorausschauen. Spanien, rote Karte in der 3. Minute, in 2 Spielen, verlieren 2 Spiele, werden Gruppendritte, dann sieht wieder alles ganz anders aus. Also, So will ich nicht rechnen, so will ich nicht an diese Weltmeisterschaft herangehen. Es ist halt das Motto, wir schauen von Spiel zu Spiel und so sehe ich das dann auch, weil dieses in die Zukunft prognostizieren, das hat wenig Sinn, weil alles immer anders kommt.
Das machen wir vom Matchplan ganz gezielt. Zwischendurch die Info, es wird am Montag eine ganz explizite Sendung geben zum Jordanien-Match. Deswegen bleiben wir jetzt noch ein bisschen an der Oberfläche, aber das Theater könnte ja schon auch Österreich blühen. 3. Gruppenrunde und man spielt da ganz am Ende und man hat da vermutlich schon noch irgendwie rein rechnerisch die Möglichkeit, etwas zu steuern.
Das ist ja genau das, das Blöde an diesem Modus, dass 8 Gruppendritte von 12 Gruppen weiterkommen und Österreich hat in diesem Fall das Glück und kann es sich ganz am Ende richten. Ich erinnere an die WM 1990, da war Österreich, da waren auch Gruppendritte, die aufgestiegen sind, da war man ganz am Ende dran, ganz vorne dran und hat dann warten müssen und dann hat man die Koffer, die man schon gepackt hat, hat man mitnehmen können und ist nach Hause geflogen. Also da war es um die Gruppenzweiten, ist glaube ich da gegangen sogar. Das ist das Schiefe an diesem Modus, das ist das Unfaire an diesem Modus. Ich glaube, es ist sportlich fairer, wenn in einer Vierergruppe 2 fix aufsteigen und die anderen 2 fahren nach Hause. So kann sich Österreich aussuchen, womöglich, oder Algerien. Algerien ist natürlich besonders brisant mit der Vorgeschichte von 1982, Gijón. Damals war Algerien leidtragend, weil Deutschland gegen Österreich 1-0 gewonnen hat und für beide hat es dann gereicht und Algerien ist nach Hause geflogen. Diesmal kann Algerien mit Österreich so spielen, weil es eben dieser Spielplan hergibt. Und es ist dann den Mannschaften ja auch nicht vorzuwerfen, wenn dieser Spielplan hergibt. Es gehen halt Spiele unentschieden aus, die gehen halt unentschieden aus.
Spiel für Spiel. Wir schauen dann einfach, was passiert. Vielleicht ist das alles überhaupt kein Thema mehr, vor allem jetzt für die österreichische Fußballnationalmannschaft, die, da hat man gehört, vor 2 Jahren am Zenit war. Ist sie das jetzt noch immer?
Nein. Ja. Ich weiß es nicht. Es ist Tatsache, dass David Alaba vor 2 Jahren, das war kurz vor seinem Kreuzbandriss oder kurz danach. Jedenfalls war David, mit einem fitten David Alaba ist Österreich besser. Mit einem 2 Jahre jüngeren Marko Arnautović ist Österreich besser. Mit einem Christoph Baumgartner, wenn er fit ist, ist Österreich besser. Da gibt es gar keine Frage. Jetzt müssen halt andere hineinspringen. Die Mannschaft ist so lange beisammen, die Spieler sind so lange beisammen. Das bringt auch was. Also 2 Jahre Entwicklung, 2 Jahre Abläufe kennen, das ist schon ein Vorteil. Aber David Alaba in Topform wäre was gewesen, was ich gerne gehabt hätte für diese Mannschaft. Und gerade vorne fehlt es eher ein bisschen. Marko Arnautović 2 Jahre jünger, das hätte ich mir schon gewünscht.
Bin gespannt auf deine Startelf, die du am Montag präsentieren wirst. Deine Traumelf für das Jordanien-Spiel. Ich höre da ein bisschen raus, ohne Alaba und ohne Arnautović. Schauen wir mal. Wir schauen von Spiel zu Spiel, von Matchplan zu Matchplan. Jedenfalls, jetzt ist einer nachnominiert worden. Wir haben lange spekuliert auch ein bisschen, ob nicht der LASK-Kapitän Sascha Horvath nachnominiert wird. Jetzt ist es Dejan Ljubicic von Schalke. Wie interpretierst du diese Entscheidung?
Ja, nachvollziehbar. Dejan Ljubicic war schon beim Team dabei. Ich erinnere, er hat in Linz schon gespielt, im Freundschaftsspiel. Ist da auf der rechten Abwehrseite probiert worden, war nicht besonders gut damals, wie ich mich erinnern kann. Ist ein Allrounder, den kannst du überall hinstellen. Defensives Mittelfeld, offensives Mittelfeld, der kann sogar Innenverteidiger spielen, Außenverteidiger, könnte alles spielen. Wird de facto nicht ins Gewicht fallen, weil er ist der 26. Mann, er ist nachnominiert. Er wird normalerweise kaum Spielminuten bekommen.
Keine Überbewertung jetzt dieser Personalie, weil es geheißen hat, vielleicht ist da irgendwie jemand angeschlagen auf seiner Position.
Wenn ich jetzt das zentrale Mittelfeld hernehme, wo er eigentlich daheim ist, das sind so viele Spieler im Kader, da hat es ihn nicht gebraucht. Er ist halt eine Allzweckwaffe, du kannst ihn überall hinstellen, hat bei Schalke ein ordentliches Frühjahr gespielt, ein gutes Frühjahr, war dort gesetzt beim Aufsteiger in die erste deutsche Bundesliga. Mit Dejan Ljubicic machst du garantiert nichts falsch. Ein robuster Spieler, der wie gesagt sehr variabel ist und deswegen passt es ganz gut. Ist auch fürs Training ganz gut, wenn da einmal einer ausfällt, kann Ljubicic den eigentlich ersetzen und hast da immer ein gutes Niveau.
Unser Kollege Harald Bartl, der ist quasi am Weg Richtung USA und jetzt wird irgendwie gefühlt jeder Schritt, jede Bewegung eines einzelnen Nationalspielers da beleuchtet, interpretiert und so weiter. Das Einzige, was jetzt fehlt bei Österreich, ist dieses finale Testspiel, das nicht stattfindet. Andreas Herzog gemeint, das ist nicht unbedingt ein Vorteil. Wie siehst du das, dass man sich jetzt so lange ohne einen richtigen Wettbewerbscharakter vor dem ersten WM-Spiel dann dahin bewegt?
Ach, ich weiß nicht. Die Spieler wissen genau, was sie zu tun haben. Das Spiel gegen Guatemala wäre nur dafür da gewesen, sich Selbstvertrauen zu holen mit einem möglichst hohen Sieg. die letzten Testspiele sind ihm etwas unangenehm. Keiner will sich mehr so richtig wehtun. Trotzdem willst du aber zeigen, was du kannst. Die letzten Testspiele sind unangenehm, deswegen finde ich es nicht so dramatisch. Sie haben jetzt intern ein Testspiel gemacht, da war wahrscheinlich die Gegenwehr größer, als sie von Guatemala gewesen wäre. Also ich sehe das als keinen großen Nachteil. Wie gesagt, das letzte Testspiel, das ist immer so eine schwierige Sache. Im letzten Abdruck will sich keiner mehr so richtig schinden und wehtun. Das ist vielleicht sogar besser so.
Ja, und die Lehren aus dem tatsächlich letzten Testspiel gegen Tunesien, das besprechen wir dann am Montag. Und ich sage danke, Günther, fürs Gespräch und deine Analyse und dir schöne, gute, erfolgreiche Nächte.
Dankeschön.
Und das war diese erste WM-Spezialfolge der Fußballsendung Matchplan der Oberösterreichischen Nachrichten. Wie gesagt, am Montag dann sind wir zurück mit der nächsten Ausgabe. Dann gibt's alles zum Spiel gegen Jordanien, das ja dann am Mittwoch um 6 Uhr früh stattfinden wird. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal beim Matchplan der Oberösterreichischen Nachrichten auf TV1, auf Nachrichten.at, auf YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Mehr WM. Die Fußball-Weltmeisterschaft. Live bei Servus TV und Servus TV an.